Guten Morgen, Herr Montag. Stellen Sie sich doch bitte mal kurz vor.
Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Christian Montag. Ich arbeite hier an der Universität Ulm und habe den Lehrstuhl für molekulare Psychologie inne.
In unserer heutigen Sendung geht es um Smartphone-Sucht. Herr Wesser, beschäftigen Sie sich mit diesem Phänomen?
Also ich beschäftige mich schon seit ein paar Jahren mit dem Phänomen. Es treibt mich oben deswegen, weil es zunächst so ein bisschen gezeigt worden ist, dass wir oder einige Menschen eben das Internet stark übernutzen. Und dadurch, dass das Smartphone natürlich für viele Menschen heute das Gateway eben zum Internet ist, wird es jetzt auch dieses Smartphone-Phänomen immer wichtiger, auch für Wissenschaftler besser zu verstehen.
Ja, erstmal ganz generell, wann spricht man denn von Sucht?
Zunächst muss man sagen, der Suchtbegriff ist hier noch gar nicht anerkannt in dem Bereich. Das heißt, da streiten sich die Gelehrten noch ein bisschen, ob wir hier wirklich etwas wie eine Sucht beobachten können. Allerdings gibt es ein paar Anzeichen. Und was man hier versucht, ist eben klassische Suchtsymptome, die man so aus dem Bereich Alkoholismus, Nikotinabhängigkeit kennt, versucht, diese auf den Smartphone-Bereich zu übertragen. Und da kann ich mal ein paar Beispiele nennen. Also sowas wie ständige gedankliche Beschäftigung mit dem Medium, auch wenn ich nicht online bin. Wir sehen in unseren Studien, dass die User, das war eine Pilotstudie, alle 12 Minuten ihr Handy aktivieren. Das heißt, auch wenn man gerade nicht drauf ist, dass man sich schon wieder mit der nächsten Sitzung beschäftigt. Wir beobachten sowas wie eine Toleranzentwicklung bei einigen Usern. Das heißt, ein ständig steigender Gebrauch, um den gleichen Glücksmoment mit dem Smartphone zu haben, dass man sich darauf freut. Und auf der anderen Seite gibt es auch sowas wie Entzugserscheinungen. Das kennt vielleicht der eine oder andere Hörer auch. Geht aus dem Haus raus, hat sein Smartphone vergessen, wird ganz nervös, hat eine klare körperliche Reaktion und viele treten den Heimweg an, um das Gerät zu holen.
Was genau macht uns denn dabei süchtig?
Auch das ist noch nicht richtig verstanden, aber es wird sicherlich ein Stück weit was mit so einem Glücksspielautomatenmechanismus zu tun haben. Jedes Mal, wenn Sie auf dieses Gerät draufschauen, erwarten Sie eigentlich eine kleine Belohnung. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie Ihr Smartphone anmachen, wie beim Glücksautomaten, erwarten Sie, dass gleich was Schönes passiert. Und diese Belohnung ist in Form von einer WhatsApp-Nachricht da, Facebook-Message, das Computerspiel, worauf Sie sich freuen. Das können ganz unterschiedliche Quellen sein. Und bei diesen Geräten ist es so, dass sie nicht jedes Mal belohnt werden, aber eben in immer wiederkehrenden, häufigen Abständen. Und gerade diese Kombination macht das Gerät so verführerisch und bringt viele Menschen dazu, eben permanent es zu aktivieren, obwohl sie es teilweise schon gar nicht mehr bewusst tun.
Und was genau geschieht dabei im Gehirn?
Auch das ist etwas, was nach wie vor völlig unzureichend verstanden ist, weil es einfach schlichtweg so gut wie keine Studien gibt. Wir wissen aber aus der Internetsuchtforschung, die ja eben auch verwandt ist mit dem Thema der Smartphone-Abhängigkeit in Anführungsstrichen, dass eben vor allen Dingen Hirnareale, die Belohnung verarbeiten, eben eine wichtige Rolle spielen, die also dann sehr, sehr stark eben auf diese Geräte oder aufs Internet reagieren. Wir wissen aber auch, dass Hirnareale, die eben für die Konfliktverarbeitung eine wichtige Rolle spielen, was wir auch aus anderen Drogenabhängigkeitsbereichen kennen, dass die hier auch eine veränderte Aktivität zeigen. Ich kann das ganz einfach mal runterbrechen. Ein Drogenabhängiger hat immer das Problem zu entscheiden, entweder die Droge jetzt zu konsumieren oder die langfristigen negativen Konsequenzen abzuwägen. Und wenn man abhängig ist, dann ist natürlich diese kurzfristige Belohnung eigentlich im Vordergrund. Diesen Konflikt zu verarbeiten, langfristige negativen Konsequenzen, kurzfristige Belohnung, das gelingt den Süchtigen nicht mehr so gut und sehen wir auch bei den Internetsüchtigen, dass wir hier in den Hirnarealen, die dort eine wichtige Rolle spielen, eben ähnliche Veränderungen auftreten.
Haben Sie selbst Erfahrungen damit gemacht und besitzen Sie selbst auch ein Smartphone?
Also ich besitze selber ein Smartphone und bei mir ist es mit der Nutzung sicherlich auch phasenweise zu viel, was aber auch beruflich bedingt ist ein Stück weit, weil es natürlich eben auch das Medium ist, über das man übers Internet zugreifen kann, schnell E-Mails beantwortet und so weiter. Es ist aber auch ganz, ganz wichtig, dass sich jeder persönlich, und das mache ich auch, also Grenzen setzt, wo das Gerät dann mal ausbleibt und eben nicht aktiviert wird, sodass man eben auch Zeit wieder für die wichtigen Dinge findet.
Welche Gesellschaftsgruppen sind denn betroffen und warum sind denn Jugendliche so besonders gefährdet?
Also zunächst, Sie haben es ja eigentlich schon selber beantwortet, sind es nach wie vor eher jüngere Menschen, die eben vor allen Dingen Smartphone übernutzen. Was so die Geschlechterverteilung betrifft, kommt es so ein bisschen drauf an, was man mit dem Smartphone eben untersucht. Also gerade so die ganzen so WhatsApp, Facebook-Kanäle, das ist eher eine Domäne, die stärker durch die Frauen vertreten ist. Wenn wir so klassisches Computerspiel-Phänomene auch auf dem Smartphone anschauen, das sind das Funktionen, die eher von den Jungs genutzt werden. Was das Alter aber betrifft, bin ich ziemlich davon überzeugt, dass sich diese Effekte in Zukunft ändern werden, denn immer mehr auch ältere Menschen greifen auf die Geräte zu und fangen auch an, Smartphones zu benutzen.
Es sind ja auch nicht unbedingt nur die Handys, die abhängig machen, sondern vielmehr die sozialen Netzwerke und die ständige Erreichbarkeit. Sehen Sie darin ein Risiko für die psychische Verfassung und ist es ja so, dass jeder Mensch auch seinen Freiraum braucht?
Also zunächst ist, glaube ich, das ganz, ganz große Problem, und da müssen wir jetzt gar nicht so über Sucht sprechen, dass wir uns ständig im Alltag eben unterbrechen. Das heißt, ich habe eben mal eine Zahl genannt, alle 12 Minuten wird das Handy aktiviert. Das bedeutet eigentlich, dass ich mich auf nichts mehr tief einlassen kann. Wir wissen aus der Arbeitspsychologie, der Flow-Begriff, dass wir eine gewisse Zeit brauchen, um uns auf einen Sachverhalt eben zu konzentrieren und tief einzutauchen. Dass wir Raum und Zeit vergessen, das geht halt nicht mehr, wenn wir uns dauernd mit WhatsApp und Facebook, was Sie gerade genannt haben, unterbrechen. Das ist sicherlich ein großes Problem, auch mit dieser permanenten Verfügbarkeit, wenn man dauernd kontaktiert wird, dass man sich auch selber ein Zeitfenster schaffen muss, wo man einfach sagt, nee, ich mach's jetzt aus, ich will nicht unterbrochen werden, damit ich jetzt eben meinem Job mal ordentlich nachgehen kann, um zum Beispiel einen langen Text mal zu verstehen oder irgendwas zu Papier zu bringen. Auf lange Sicht sehen wir robuste Zusammenhänge eben bei der Medienübernutzung mit negativer Emotionalität. Allerdings ist das nach wie vor unzureichend verstanden. Also inwieweit zum Beispiel eine Smartphone-Übernutzung zu negativer Emotionalität oder schlechter Stimmung führt oder ob es nicht eher ja die Persönlichkeitseigenschaften, die zum Beispiel mit Ängstlichkeit assoziiert sind oder geringer Selbstregulationsfähigkeit, ob die dafür eine Disposition darstellen, eben das Handy zu benutzen. Das sind alles Dinge, die werden wir erst in Zukunft genauer wissen.
Zu dem Thema negative Emotionalität. Smartphones wirken ja auch als Trennungsgründe. Warum sind die Geräte denn solche Beziehungskiller?
Da können wir uns eigentlich eine ganz einfache Szenario vorstellen, was auch viele Hörer kennen werden, und zwar, wenn man sich abends in der Kneipe trifft. Da müssen wir jetzt gar nicht über die Beziehung sprechen erstmal, sondern einfach über etwas, was mittlerweile überall beobachtet wird. Wir nehmen uns das bisschen Zeit, was wir haben, frei, um uns mit Freunden zu treffen. Und was machen alle, wenn sie am Tisch sitzen? Sie gucken auf ihre Bildschirme. Damit signalisieren wir eigentlich dem anderen, dass er nicht so viel wert ist, wie jetzt das Smartphone. Das heißt, weil wir uns ja abschirmen mit dem Gerät. Und wenn man das in der Beziehung sieht, wir haben jetzt irgendwie ein Candlelight-Dinner oder ein Pärchen, was abends im Restaurant sitzt, und die starren dann gegenseitig auf die Smartphones, aber reden nicht mehr miteinander, dann findet ja eigentlich schon das Schlimmste statt, dass nämlich keine soziale Kommunikation mehr da ist. Mhm. Zusätzlich ist es natürlich auch ein Medium, wo ja so Geheimniskrämerei darüber stattfinden kann. Man hört ja immer auch wieder von diesen Berichten, dass eben über Facebook und WhatsApp über viele Likes da Eifersüchteleien entstehen können. Das heißt, wir haben hier viele, viele Gründe, die sicherlich dazu führen, dass es da auch Probleme in einer Beziehung geben kann.
Glauben Sie, dass Smartphones unumgänglich sind und dass eine Sucht dementsprechend eine logische Folge darstellt?
Also Smartphones, das muss man auch mal sagen, ich bin jetzt kein irgendwie Technikkritiker, der immer sagt, oh, das ist alles schlecht, die haben uns lange produktiv gemacht, die haben viele, viele positive Impulse gesetzt, unsere Welt ist globaler geworden, wenn wir viel unterwegs sind, können wir dadurch natürlich auch Kontakt eben zu unseren Liebsten zu Hause halten, das ist natürlich alles ganz, ganz wichtig. Muss die Smartphone-Nutzung jeden Fall in eine Sucht führen? Und ich sage jetzt Sucht in Anführungsstrichen, weil es ja noch nicht klar ist, ob es das wirklich tatsächlich in der Form gibt. Natürlich nicht. Also nur wir müssen uns selber ein Stück weit regulieren, dass es eben nicht so weit kommt, dass wir uns nur noch mit den Geräten beschäftigen, anstatt das zu machen, was wirklich wichtig ist, nämlich wenn wir uns treffen, uns zu signalisieren, ich habe Interesse an dem Gespräch mit dem Gegenüber und eben nicht zu sagen, das ist jetzt interessanter, was jetzt hier auf dem Bildschirm passiert.
Wenden wir uns gegen Ende jetzt nochmal den jüngsten Gesellschaftsmitgliedern zu. Und zwar sieht man ja immer häufiger Kinder mit Smartphones hantieren. Finden Sie, dass es eine Altersgrenze geben sollte, was Smartphones angeht? Und inwiefern beeinflusst das Handy die Entwicklung eines jungen Menschen?
Ja, das ist eine total schwierige Frage. Also jetzt grundsätzlich zu sagen, dass Jugendliche kein Smartphone nutzen dürfen, das ist sicherlich verkehrt, weil auch ein Jugendlicher, das gehört zur Medienkompetenz eben, natürlich frühzeitig auch mal wissen muss, was man mit den Geräten machen kann, weil es eben auch viele Vorteile bringt. Auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, ein ganz besonderes Problem, wenn wir Jugendliche betrachten. Jeder Jugendliche in der Clique hat ein Smartphone. Das heißt, wenn jetzt einer der Jugendlichen sagt oder die Eltern sagen, bitte verzichte darauf, dann steht der Jugendliche außen vor, kann nicht mehr mit den Netzwerken kommunizieren, kriegt gar nicht mehr mit, was in der Peergroup passiert. Das heißt, hier kann ja nur die Lösung heißen, dass im gesamten Freundeskreis eben der Konsum gleichzeitig reduziert wird, was dann vielleicht über die Eltern gesteuert wird, damit eben einzelne Jugendliche nicht das Problem haben, dass sie eben aus der Gruppe so ein bisschen hinaus geraten und nicht mehr mitbekommen, was so in dem Freundeskreis passiert. Ich glaube, dass so Dinge, da müssen wir eben so einen Gesellschaftsdiskurs eben ansprechen, um zu schauen, wie wir damit in Zukunft besser umgehen können. Aber schlichtweg über Verbote zu sprechen, ist sicherlich auch problematisch.
So, jetzt kommen wir nochmal zu den einzelnen Betroffenen. Und was können die denn tun, um die Sucht sozusagen einzudämmen?
Also zum einen habe ich mit dem Kollegen Markowitz aus Bonn haben wir so eine App entwickelt, die kann man sich runterladen auf www.mental, mit th.org. Dort kriegt man mal zurückgespiegelt, wie viel man das Handy nutzt. Das ist so eine Art eine digitale Waage. Und dann sieht man mal eine Zahl und kann eben selber daran arbeiten, dass es weniger wird. Man kann sich da auch so ein Limit setzen, sagen so heute eine Stunde und nach einer Stunde gibt es dann mal ein Signal, dass jetzt die Stunde erreicht ist. Mhm. Zusätzlich sehen wir, dass ganz wichtig ist, mal wieder eine Armbanduhr zu tragen und einen klassischen Wecker im Schlafzimmer zu haben. Denn tatsächlich beobachten wir, das haben wir auch in Zahlen mittlerweile überprüfen können, dass eben diejenigen, die keine Armbanduhr mehr zum Beispiel tragen, das Handy natürlich als Uhr nutzen. Und dann wollte man sich eigentlich nur kurz die Uhrzeit anschauen und schon bleibt man wieder hängen und macht irgendwas, was man nicht wach machen wollte mit dem Gerät. Also es sind so praktische Tipps eben mit klassischen Zeitgebern, die wieder eben einzusetzen. Und wir müssen eben dahin gehen, dass wenn wir am Computer zum Beispiel konzentriert arbeiten wollen, dass man die E-Mail-Postfächer im Hintergrund schließt, das Handy auch mal ausmacht einfach, damit man eben in der Zeit konzentriert arbeiten kann.
Möchten Sie denn abschließend noch etwas loswerden?
Also nochmal, für uns ist ganz, ganz wichtig im Zusammenhang des Smartphones auch viele, viele positive Dinge natürlich für unsere Gesellschaft mitbringen. Aber ich denke, es ist jetzt so an der Zeit, dass wir uns mal gegenseitig darüber sprechen sollten, ob nicht auch ein zu viel erreicht ist. Das heißt, so ein bisschen wie Carpe Diem, lebe den Tag. Wir sehen so viele Leute, die gehen abends zu Konzerten, haben viel Geld hingelegt und starren nur noch auf die Smartphones, kriegen aber gar nicht mit, wie toll das Konzert eigentlich ist. Also einfach das Plädoyer dafür, wieder ein bisschen die Augen zu öffnen und das echte Leben auch wahrzunehmen.
Dann bedanken wir uns recht herzlich bei Ihnen, Herr Professor Montag. Alles Gute für Ihre Zukunft und machen Sie es gut.
Machen Sie es auch gut.
Radio 3FM, 101.6.